Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Buschi from the Block. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Bürokratieabbau, Rechtsstaat, Digitalisierung, Bürgerrechte, das sind die großen Themen, die unseren Bundesjustizminister bewegen. Klar, mich natürlich ebenfalls. Auch die Rechtsanwaltsvergütung, Dokumentation der Hauptverhandlung und Online-Verfahren beschäftigen mich fast tagtäglich. All diese Themen standen für heute auch auf meinem Zettel, den ich schlussendlich aus einem Impuls heraus zerknüllt und weggeworfen habe. Denn wann bitte hat man schon mal die Gelegenheit, den Bundesjustizminister ganz ungestört für sich alleine zu haben? Heute, genau heute und dann vielleicht nie wieder, habe ich die Gelegenheit, Dr. Buschmann zu fragen, was ich möchte. Und diese Chance will ich nutzen, um all die Fragen zu stellen, die sonst immer zu kurz kommen, für die nie Zeit ist oder die man in einem rechtspolitischen Interview einfach nicht stellt. Und da habe ich so einige. Und das Beste ist, ich sitze heute tatsächlich mit dem Minister hier in einem Raum im BMJ und ich freue mich einen Ast. Lieber Herr Dr. Buschmann, es ist mir eine unfassbare Freude und Ehre zugleich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um ein bisschen mit mir zu plaudern.
Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo Frau Bayrich, willkommen im BMJ.
Vielen, vielen Dank. Herr Dr. Buschmann, für mich ist es heute sehr komfortabel. Zu Beginn muss ich meine Gäste in aller Regel so ein bisschen ausführlicher vorstellen. Das muss ich bei Ihnen überhaupt nicht. Jeder kennt Sie. Und da ich mir ein offenes Gespräch wünsche, quid pro quo, lege ich natürlich in Sachen Offenheit jetzt vor und verrate Ihnen etwas. Wenn ich über Sie spreche, und das tue ich ziemlich oft, weil wir Sie öfter mal für ein Grußwort einladen oder eine Stellungnahme an Sie schicken, ich nenne Sie nie Dr. Buschmann. Und ich nenne Sie auch nie der Bundesjustizminister. Man hört von mir immer so Dinge wie, yes, Buschi hat zugesagt. Und übrigens haben weder Katharina Barley noch Christine Lambrecht jemals einen Spitznamen von mir bekommen. Ergo, sehen Sie das als das Kompliment, das eigentlich drinsteckt, oder kommt Buschi bei Ihnen nicht so gut an?
Nee, Buschi kenne ich ganz gut. In der Oberstufe, im Studium, bei den jungen Liberalen haben mich schon ganz viele so genannt. Also ich nehme einfach an, dass auch ein bisschen Sympathie mitschwingt, wenn man das so sagt. Also insofern alles gut.
Davon können Sie ausgehen. Nachdem das geklärt ist, muss ich Ihnen zu Beginn natürlich die Frage stellen, die ich allen Gästen immer stelle. Warum haben Sie Jura studiert?
Ja, also da gibt's wie immer, also bei den meisten so zwei Komponenten. Was interessiert einen? Was kann man gut, was kann man nicht so gut? Ich war ursprünglich eigentlich so auf dieser naturwissenschaftlichen Schiene, aber habe dann in der Oberstufe so Freude an Textarbeit, am Debattieren, am Diskutieren gehabt. Und da ist ja die Juristerei eine Möglichkeit, wie man diese Dinge zu einem Beruf machen kann. Die Arbeit mit Texten ist ja das A und O. Die Bereitschaft zu diskutieren, auch streitig zu diskutieren, ist das A und O. Und es waren natürlich auch die Themen. Also was heißt Freiheit? Wie können wir sie schützen? Was bedeutet Gerechtigkeit? Also nicht nur in Sonntagsreden, sondern konkret. Das ist es ja in Wahrheit, worum es in Jura geht. Und das fand ich ziemlich attraktiv.
Welche Fächer insbesondere? Naturwissenschaften?
Ich war so in der Mittelstufe alle Naturwissenschaften. Ich hatte das auch bis in die Oberstufe hinein. Physik, Chemie, Biologie und so weiter, Mathematik. Das konnte ich eigentlich ziemlich gut. Das ist so ein Klassiker eigentlich. Ich komme ja aus einer Familie, in der es sehr ungewöhnlich war. Also offen gestanden nicht vorkam, dass man zum Gymnasium geht. Und da stand auch nicht die 10-bändige schweinsledergebundene Brockhaus-Sammlung zu Hause. Und das, was einem am leichtesten fällt, sind erstmal die Fächer, wo es um die Hard Facts und um Rechnen geht. Also mir ging es jedenfalls so. Und so diese ganzen, wie Pierre Bourdieu gesagt hat, kleinen, feinen Unterschiede, die man erkennen muss, die musste ich mir noch ein bisschen antrainieren, weil das einfach noch etwas war, was ich lernen musste. Aber da habe ich dann zunehmend Freude dran bekommen.
Finde ich ja spannend. Ich habe gebrannt für Chemie und Biologie, hatte auch Biologie-Leistungskurs. Gehasst habe ich Mathe und Physik. Aber einfach, weil ich es langweilig fand und den Sinn einer Kurvendiskussion. Das hat sich mir nicht erschlossen, warum ich das können muss. Stochastik war ich wiederum hervorragend. Bei mir wäre es dann Biochemie gewesen. Also da eine kleine Gemeinsamkeit. Aber jetzt kommt der Knaller, Herr Buschmann, wir haben noch eine viel größere Gemeinsamkeit. Wir sind nicht nur verflixt nochmal derselbe Geburtsjahrgang und haben beide in Bonn studiert, sondern gleichzeitig. Wir haben gleichzeitig in Bonn studiert. Ich hatte ein bisschen Vorsprung, weil Sie noch den Zivildienst abgeleistet haben. Und jetzt frage ich mich, seit ich das entdeckt habe bei der Recherche immer, wo zum Henker bin ich falsch abgebogen? Verflixt, ich könnte jetzt Bundesjustizministerin sein. Ich habe zur gleichen Zeit in Bonn studiert. Was ich mich aber noch viel öfter gefragt habe, seit ich das entdeckt habe, saßen wir am Ende nebeneinander in der Bib oder im Hörsaal? Man weiß es nicht. Für den Fall, dass dem so war, ich war die Kleine mit den Armeehosen. Und ich habe für mich beschlossen, wenn ich künftig gefragt werde, sag mal, Steffi, kennst du eigentlich hier unseren Bundesjustizminister? Wenn ich mir sagen, kennen, Alter, kennen ist überhaupt kein Ausdruck. Wir haben zusammen studiert. So, das ist ab sofort meine offizielle Version. Jetzt muss ich natürlich wissen, Uni Bonn stellt sich immer eine große Frage. Team Puppe oder Team Kindhäuser?
Weder noch Günther Jacobs.
Ah, noch Jacobs, okay. Ja, weil eigentlich ist immer der große Streit gewesen, hast du bei Puppe oder hast du bei Kindhäuser gehört? Ich bei beiden. Und wen mochte man lieber?
Offen gestanden, ich kenne die auch beide, weil die Neugier treibt einen dann doch in die Vorlesung. Und Ingeborg Puppe war in Wahrheit eine sensationell gebildete, kluge Frau, die aber so schnell gedacht hat, dass sie beim Sprechen gar nicht in der, also es war sehr schwer, ihr zu folgen, weil sie sozusagen vier komplexe Gedankengänge parallel gedacht hat. Weil man aber nicht vier Sachen parallel sagen kann, hat sie das dann so gestückelt mitgeteilt. Also es war eine unfassbar kluge, beeindruckende Frau. Aber es war im Hörsaal schwer zu folgen. Der Günther Jacobs war auch unfassbar klug, hat ganz komplizierte Lehrbücher geschrieben, aber im Hörsaal war der ein bisschen, sagen wir mal, pegelte der sich so runter, dass wir Studenten folgen konnten.
Ich kann mich gut, also wenn ich denn in der Vorlesung war, kann ich mich auch daran erinnern. Ich fand Frau Professor Puppe sehr anspruchsvoll. Ich kam aber häufig nicht auf einen Nenner mit ihr. Ich musste auch eine Hausarbeit bei ihr schreiben und das war immer andere Ansicht Puppe. Und zwar auch immer andere Ansicht als...
Ja, daher kennen ja alle Studenten, die in der Zeit Strafrecht studiert haben und schreiben mussten, mindestens Ingeborg Puppe oder Günther Jacobs, weil die ja beide die Könige oder die Königin der Mindermeinung im Strafrecht waren. Was man natürlich schon lernt, ist eine sehr große Toleranz, weil natürlich gerade diese Strafrechtslehrer natürlich die herrschende Meinung darstellen, dann natürlich sagen, warum sie anderer Meinung sind und man dann quasi mit der Muttermilch quasi aufnimmt, mit der juristischen Muttermilch aufnimmt, dass das eben keine Naturwissenschaft ist, wo man sagen kann, wenn du den Apfel nimmst und ihn fallen lässt, fällt er immer zu Boden, sondern dass es eben Diskussionsspielräume gibt, Räume des Vertretbaren und dass es auch Wertungsfragen sind. Das, finde ich, ist vom Ausbildungszweck her eigentlich sehr gut gewesen.
In der Tat sehe ich auch so, auch wenn ich ein großer Kindhäuser-Fan war und Frau Professor Dr. Puppe und ich waren nicht auf einem Nenner, was den Todeszeitpunkt angeht. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Wenn ich mich nicht verlesen habe, glaube ich, dass wir beide sogar ungefähr gleich lang studiert haben, mit Betonung auf, also bei mir auf lang. Sind Sie etwa auch Mitglied im Club 13? Ich habe jetzt die Jahreszahlen gesehen, aber ich konnte es natürlich nicht so ganz fein ausziseliert feststellen.
Nee, auf 13 komme ich nicht, aber wenn ich jetzt sozusagen meinen Werdegang, ich habe irgendwann im Wintersemester 98, 99 angefangen. Ich habe eigentlich relativ schnell studiert, weil ich war dann nach 5 Semestern, hatte ich meine Scheine zusammen. Und dann habe ich im Prinzip, Sabbatical ist falsch, weil ich musste ein bisschen arbeiten, damit ich mehr Geld zusammensparen konnte, um dann später in der Examenszeit, sagen wir mal, mich aufs Examen konzentrieren zu können, mir das Repetitorium leisten zu können. Ich habe in der Zeit dann auch irgendwie aus einer Seminararbeit, die ich geschrieben habe, irgendwie einen Aufsatz gemacht und habe auch noch einen kleinen Ausflug in die New Economy gemacht und habe mich beworben, das dauert ja alles ewig, Spitzenkandidat der jungen Liberalen NRW zur Bundestagswahl zu werden. Dann war die Bundestagswahl 2002 durch. Also im Prinzip habe ich nach dem 5. Semester bis zur Bundestagswahl auch noch so ein bisschen Jura gemacht, habe noch irgendwie so 1-2 Seminare besucht, aber da war ich kaum noch an der Uni, sondern habe irgendwie alle möglichen anderen Dinge gemacht, die auch der Ausbildung nützlich waren. Wie gesagt, es ist gut, während der Examenszeit, wenn man das von eigenem Geld bestreiten will, ein kleines Polster aufzubauen. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, das müsste schon 2003 losgegangen sein. Jedenfalls die Urkunde mit dem Examen hatte ich dann irgendwie 2004. Aber wenn ich jetzt maximal zähle, komme ich dann vielleicht formal eingeschrieben, sondern auf 10-11 Semester oder sowas.
Okay, dann liegt es knapp daneben, weil bei mir waren es 13. Es ist ein bisschen schade, Herr Dr. Buschmann, sonst hätte ich Sie mit Christian Solmecke zusammen hochoffiziell in unseren Club 13 aufgenommen. Wir überlegen gerade noch, ob wir uns Trikots drucken lassen.
Ja, aber ich will mal eins sagen, auch wieder ein Spruch von Günther Jacobs, der sagte irgendwie im ersten Semester, ja, Sie hören ja überall, machen Sie alles möglichst schnell. Und ich sage Ihnen, studieren Sie nicht möglichst schnell, studieren Sie einfach möglichst gut. Also lieber sich ein bisschen mehr Zeit lassen und die Sachen dann wirklich verstehen, als irgendwie so mit so einem Huddelmodus irgendwie Hauptsache schnell und durch und dann irgendwie sich in allem unsicher fühlen. Das ist jedenfalls ein Ratschlag, der, glaube ich, ganz klug und richtig ist.
Ja, und wir halten jetzt einfach mal so fest, dass genau das bei mir der Grund war. Ich habe alles sehr gewissenhaft studiert und deswegen etwas länger gebraucht, wobei ich auch gearbeitet habe nebenher. Und ich fand meine Studienzeit toll und recht viel von dieser Studienzeit fand eben außerhalb der Universität statt.
Aber man sagt ja auch, Jura lernt man zu Hause am Schreibtisch und nicht zwingend in der Vorlesung. Das ist jedenfalls auch einer dieser Sprüche, die ich mir auch immer wieder aufgesagt habe.
Das ist in der Tat bei mir so gewesen, weil ich schon im Gymnasium Wirtschaft und Recht hatte und alle kleinen Scheine konnte ich in der Uni einfach schreiben. Das hörte dann abrupt auf beim großen BGB-Schein, sehr zu meiner Überraschung. Jedenfalls, ich habe es geschafft, nach 13 Semestern, sie ein bisschen schneller. War Ihnen denn während des Studiums schon klar, in welche Richtung es dann beruflich gehen soll oder war es noch so ganz offen? Weil da kommt ja einiges in Betracht und trotzdem ist es der Anwaltsberuf geworden.
Ja, also offen gestanden, manchmal beneidet man ja so die Leute, wo man das Gefühl hat, die wissen mit 15 schon genau, sie wollen, weiß ich nicht, Anwalt mit Schwerpunkt steuerliche Beratung in M&A-Transaktionen werden. Das gibt es, habe ich auch Respekt vor, ist alles gut, das war bei mir nie so. Bei mir haben sich die Berufsvorstellungen während des Studiums oder zum Beispiel da in der Zeit, als ich gearbeitet habe, da kamen dann auch Leute zu mir, die gesagt haben, du musst sofort mit deinem dusseligen Studium aufhören, hier mach ja in der New Economy weiter und sonst was. Und dann habe ich da aber auch maximal 24 Stunden drüber nachgedacht, bevor ich dann gesagt habe, nee, so schön ist das hier auch wieder nicht. Ich hatte alle möglichen Vorstellungen, jedenfalls eins kann ich, ich dachte immer, es müsste ganz viel mit öffentlichem Recht zu tun haben, dass ich dann später mal was völlig anders als Anwalt mache, habe ich mir auch nicht träumen lassen, aber ich glaube auch, das ist der Normalfall. Also die meisten Juristen, die ich kenne, wenn ich die mal frage, hättest du eigentlich schon, weiß ich nicht, in Semester 3 gedacht, dass es genau das ist, was du später schwerpunktmäßig machst? Kenne ich kaum welche, die sagen würden, ja klar, das war mir im dritten Semester schon klar, dass ich jetzt Mr. Squeeze-Out bin oder dass ich der beste Scheidungsanwältin am Ort bin oder was auch immer. Der Anwaltsberuf ist ja auch so vielgestaltig. Also man sagt immer Anwalt, aber in Wahrheit sind das ja 10 verschiedene Berufe, die sich unter diesem Namen versammeln.
Wenn ich mehr, das denke ich auch. Und bei mir hat sich die Vorstellung auch noch zigmal gewandelt. Ich war ganz sicher, ich werde Staatsanwältin. Dann war ich ganz sicher, vielleicht Strafrichterin. Und dann wollte ich am Ende gar nichts davon machen. Und zwar auf gar keinen Fall. Also so können sich auch die Vorstellungen ändern. Das ist ja auch gut so. Man muss da auch reinwachsen. Sie waren jedenfalls nach dem zweiten Examen in einer internationalen Kanzlei tätig. Ich glaube, White & Case. Warum haben Sie sich für eine so große Kanzlei entschieden? Warum nicht für eine kleinere Einheit und warum nicht für eine eigene Kanzlei in Selbstständigkeit?
Boah, eigene Kanzlei ist, also das schied für mich deshalb aus, weil ich mir das eigentlich noch nicht zugetraut habe. Weil es reicht ja nicht, als selbstständiger Anwalt Jura zu können. Man muss eigentlich viel mehr können. Man muss führen können, weil man nicht als ein Mensch, eine Kanzlei. Man braucht Angestellte. Also selbst wenn ich meine, ich bin der einzige Volljurist, ohne gute Rechtsanwaltsfachangestellte, ohne gute Assistenzkräfte geht man, man muss führen können, man muss einen Betrieb organisieren können, man muss auch in Wahrheit ein bisschen was vom BWL verstehen, damit am Ende des Jahres auch ein bisschen was übrig bleibt, damit sich der ganze Aufwand lohnt. Man muss was von Akquise verstehen und so weiter und so weiter. Man muss eigentlich 1000 Dinge können, wenn man als Selbstständiger das erfolgreich machen will. Da habe ich mir gedacht, nee, das gucke ich mir lieber nochmal von Leuten ab, die wissen, wie es geht. Und in Wahrheit war diese Entscheidung für Großkanzlei, die ist im Referendariat gefallen. Da hatte ich auch Glück, bei einer sehr großen Kanzlei die Anwaltsstation zu machen. Das war bei Hengeler Müller in Düsseldorf. Und was ich da gemerkt habe im Vergleich zu den kleineren Einheiten, auch übrigens im Vergleich zum Staatsdienst, da gibt es natürlich auch Situationen, wo du auch mal schnell und quick and dirty was machen musst. Aber die Mandanten, die zur Sonderkanzlei kommen, wollen im Regelfall nicht quick and dirty, sondern wir hatten dort auch als Referendare und auch die jüngeren Anwälte dort, tatsächlich auch mal Zeit, sich mal eine Woche, zum Teil noch länger, mit einem Problem zu befassen, alles dazu zu lesen. Also das, was man normalerweise nur so Gelehrten zutraut, die dann in Einsamkeit, Freiheit und Armut, wie sie immer selber sagen, ob das stimmt, weiß ich nicht, das machen. Aber da war eine Arbeitsweise möglich, die offen gestanden gut bezahlt war, unter exzellenten Bedingungen, also die Bibliotheken in diesen Kanzleien, die technische Ausstattung, das ist alles super, unter besten Bedingungen, tatsächlich sich auch mal echt ausführlich und eindringlich und umfassend mit einem wichtigen Problem zu beschäftigen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Und dann gab es einen zweiten Grund. Ich hatte ganz gute Umstände bei der Arbeitssuche, weil es ist einfach ein Headhunter zu mir gekommen, hat gesagt, also du hast jetzt hier ein ordentliches Examen. Gib mir deine Unterlagen, dann musst du nichts machen. Ich organisiere dir einfach, weiß ich nicht, 5 oder 10 Vorstellungsgespräche, wenn du darauf Lust hast. Und dann habe ich irgendwann einfach meinen späteren Chef kennengelernt in einem dieser Gespräche. Und ich habe, glaube ich, nie wieder im Leben einerseits, also jemanden kennengelernt, der einerseits so unfassbar messerscharf, blitzgescheit, juristisch und ökonomisch analysieren könnte und dabei gleichzeitig so unfassbar freundlich und höflich war, wie mein späterer Chef. Und da muss ich einfach sagen, da hat er mich einfach gewonnen. Und dann habe ich mich da beworben und habe das auch nie bereut, unfassbar viel gelernt. Und so anstrengend wie das war, aber mein Chef hat sich echt Mühe auch bei der Ausbildung gegeben. Also das klingt jetzt so ein bisschen wie Folter, aber es war wirklich unheimlich lehrreich. Ich weiß noch, bei einigen meiner ersten Schriftsätze oder Gutachten, die ich geschrieben habe, hat er sich dann zum Teil 4 Stunden am Stück mit mir an seinen Stehpult gestellt und dann sind wir da Zeile für Zeile durchgegangen und dann muss man natürlich tief schlucken, weil man denkt, okay, ich kann jetzt Jura. Ja. Und dann stellt sich jemand dahin und geht mit großer Freundlichkeit, aber doch mit brutaler Härte jede Zeile durch und optimiert dann jeden Gedanken und jeden Satz. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich habe in meiner Zeit in der Kanzlei so unfassbar viel auch noch über Jura und darüber hinaus gelernt, was mir im Leben immer geholfen hat, auch in der Politik. Ich habe strukturierte Finanzierung gemacht. Ich war später im Bundestag, als die Euro-Krise begann und wir dann riesige strukturierte Finanzierung gemacht. Also ich habe unfassbar viel in dieser Zeit mitgenommen. Und wenn ich eins sagen kann, wer die Chance hat, das zu machen, es gibt ja dann immer so diese ganz furchtbaren Artikel, da wird man dann ausgebeutet und wird ganz krank und depressiv. Ich kann nicht ausschließen, dass es solche Fälle gibt. Aber die Entscheidung, das zu machen, bedeutet immer, dass danach alle Türen noch offen sind. Manche Entscheidungen, die man früh trifft, die setzt dann auf einen Pfad. Aber jeder, der mal 2, 3 Jahre Großkanzlei gemacht hat, kann danach auch noch was anderes machen, wenn man dann eben merkt, ich will andere Prioritäten setzen, ich will ein bisschen Work-Life-Balance verändern. Das ist ja alles okay, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber danach, mit dem, was man da lernt im Regelfall, kann man eigentlich ganz viele andere Dinge machen. Und insofern sind das so diese 3 Dinge, ne? Also, dass man unter sehr guten Bedingungen juristische Anspruch verarbeiten kann. Unheimlich toller Chef in dem Fall war das bei mir. Und eben dieses, du musst zwar jetzt durch eine Tür gehen, aber wenn du durch diese Tür gehst, sind danach immer noch ganz viele offen. Also du bist noch nicht so eingeschränkt für den Rest deines Lebens, auf einem Pfad unbedingt zu gehen. Das ist ja das Thema. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine wütenden Zurufe aus dem öffentlichen Dienst. Das Beamtenrecht und auch das Richterrecht ist ja so ein bisschen darauf ausgelegt, der Staat nimmt die Leute ja in Gefangenschaft. Ne? Wenn man das erstmal ein paar Jahre gemacht hat, ist es ja ökonomisch so unattraktiv, da wieder rauszugehen. Also der Staat nimmt die Leute ja so ein bisschen in Haft, packt sie in einen Käfig und will sie nicht mehr rauslassen. Also ist jetzt liebevoll umschrieben, aber das so ist das ganze Recht der Pensionsansprüche und der Besoldung ja angelegt, dass man, wenn man einmal drin ist, nicht mehr rausgeht. Das muss man, die Sorge muss man ja nicht haben. Ne? Also ich sag mal, wer als Ministerialbeamter anfängt, der wird das höchstwahrscheinlich auch bis zum Ende seines Lebens machen, was wunderbar und erfüllend sein kann. Aber wenn man 3, 4 Jahre später da auf die Idee kommt, gehe ich nochmal raus, macht man es eigentlich nicht mehr. Beim Richter genauso, beim Staatsanwalt genauso. Als Anwalt in einer guten Kanzlei kann man immer nochmal nach 3 Jahren sagen, nee, jetzt lieber Rechtsabteilung Unternehmen oder eben nochmal Staatsdienst und so weiter. Und das ist schon, ist auch ein Teil der Entscheidung gewesen.
Ja, ich kenne tatsächlich nur 2 Fälle, in denen ein Richter Anwalt geworden ist. Sehr, sehr selten. 2 Fälle sind mir bekannt. Und da war es auch genau die richtige Entscheidung. Ich kenne sehr viel mehr Anwälte, die nach vielen Jahren Anwaltskarriere dann gesagt haben, so, jetzt nochmal, das finde ich ganz spannend, natürlich ein bisschen höhere Richterposition, kenne ich ein paar mehr Fälle. Aber ich glaube, das finde ich ja das Spannende am Jurastudium. Man ist ja, wenn man das Referendariat absolviert hat, völlig frei, das für sich Passende zu finden. Und ich habe mit so vielen Kolleginnen und Kollegen im Podcast gesprochen. Und es gibt wirklich genau diese zwei Auffassungen. Es gibt auch eine Handvoll, die sagt, ach, ich will so einer kleineren Einheit anfangen, weil ich das Gefühl habe, ich kann noch nicht mal Jura richtig. Ich konnte das Examen bestehen. Ich kann aber noch nicht Jura und ich kann auch noch nicht Anwalt. Aber die beiden größten Gruppen sind tatsächlich die Gruppe Großkanzlei. Ich will da richtig was mitnehmen. Ich will durch verschiedene Abteilungen gehen, verschiedene Themen beackern. Und dann eine relativ große Gruppe, die gesagt hat, nee, Selbstständigkeit. Und ich weiß nicht so recht, wie es geht. Ich mache jetzt mal. Und bei überraschend vielen hat das gut funktioniert. Mit viel Engagement. Und die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die das genauso gemacht haben, von denen hat's zumindest in Gesprächen mit mir, keiner gesagt, das ist eine Fehlentscheidung, weil ich glaube, es ist auch so eine persönliche Frage. Ich glaube, ich wäre auch nicht Typ Großkanzlei. Ich habe gelegentlich ein Problem mit Strukturen. Also ja. Ich bin auch gern selbstständig und frei. Und ich glaube, das ist das Tolle. Es gibt für jeden Topf passenden Deckel.
Absolut. Und ich wollte ja damit auch wirklich nur meinen Respekt zum Ausdruck bringen. Also Leute, die ins kalte Wasser springen und dann sagen, ich rudere so lange, bis ich Oberwasser bekomme und dann schwimme ich mich frei. Das ist eine super Leistung. Und ich will so ein bisschen auch mal den Eindruck korrigieren, dass wenn man denkt, man hat irgendwie ganz ordentliche Examina, ist dann in der Großkanzlei und glaubt, man könne Jura. Wie sah mein erster Arbeitstag aus? Also mein Chef war dann noch gar nicht im Haus und dann sagte mir die Sekretärin, ja, auf ihrem Schreibtisch stehen da so zwei Leitsordner, gucken sich die mal an und dann rufen sie mal bei unserem Büro in Polen an und erklären denen auf Englisch das deutsche Eigenkapitalersatzrecht. Eigenkapitalersatzrecht hatte ich noch nie was von gehört. Der Gesetzgeber hatte später abgeschafft mit der Begründung, ist so kompliziert, kann kein Mensch verstehen. Ich war total lost. Jeder hat so, egal wo, am Anfang natürlich immer so seine Situation, oh Gott, ich kann irgendwie gar nichts. Ja. Was ist das jetzt hier? Wie soll ich das hinbekommen? Und die, die das nicht haben, haben vielleicht auch eine kleine Macke. Ne? Also wer auch selbst mit zwei guten Examina, aber dann plötzlich in die Praxis kommt und sagt, strukturieren Sie hier mal die Finanzierung für die Müllverbrennungsanlage oder den Solarpark und sagt, ja klar, das konnte ich schon immer. Dem fehlt es dann vielleicht auch an der nötigen Demut, weil das ist echt schwierig und das lernt man weder im Referendariat noch im Studium. Man muss echt viel und jeden Tag immer noch dazu lernen, egal wo und in welcher Struktur man arbeitet, glaube ich.
Das ging mir am Anfang auch so. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe aber, weil ich so ganz mutig auch nicht war, zusätzlich für zwei Kanzleien noch gearbeitet und hatte als Beiwerk relativ schnell nach Beginn der Selbstständigkeit muss ich mal einen Insolvenzantrag stellen für einen Mandanten. Das war das Schlimmste, was ich je machen musste. Ich habe ihn zweimal zurückgekriegt und beim dritten Mal hat mich der Richter, habe ich dann Belehrung vom Richter gekriegt, der mir dann geholfen hat. Ich dachte, ich sterbe vor Scham. Es war schrecklich. Heute kann ich drüber lachen, aber ich glaube, jeder, der in diesen Beruf eintritt, der ist so vielfältig, er ist so anspruchsvoll, der hat diese Momente, in denen man, genau wie Sie es sagen, denkt, Gott, ich kann nichts, ich weiß nichts, wie soll das jemals gut gehen? Nur die gute Nachricht an alle Studierenden da draußen, alle Referendarinnen und Referendare, wir sitzen noch hier, wir haben es geschafft und es hat uns auch keinen Haftungsfall ans Existenzminimum gebracht. Man wächst mit den Aufgaben. Vielleicht jetzt noch ein bisschen konkreter zu Ihrer Tätigkeit dann bei White & Case. Auf welchen Rechtsgebieten waren Sie hauptsächlich tätig? Was lag so am häufigsten auf Ihrem Tisch?
Das Sympathische an meinem Chef war ja, dass er sich nicht so in die klassische Großkanzleistruktur eingepasst hat. Also da gibt's ja den Trend zu einer ganz extremen Spezialisierung. Das hat er sich nicht so vorschreiben, aber es haben sich schon so zwei Schwerpunkte herausgebildet. Das eine waren Projektfinanzierung, also weiß nicht, jemand will ein Stahlwerk bauen, einen Windpark oder wer auch immer, will das im Wege einer Projektfinanzierung machen. Das waren also so ganz schöne Investitionsprojekte. Die liefen dann insbesondere, wenn die Wirtschaft gut lief, da hat man viel investiert. Und wenn die Wirtschaft nicht so gut lief, das war so der andere Schwerpunkt, Distressed M&A. Also was heißt das konkret? Private Equity Fonds, die überlegt haben, einzusteigen in trudelnde Unternehmen, die vielleicht noch nicht im Insolvenzverfahren sind, aber kurz davor sind. und sich überlegen, ob man die günstig erwirbt, so restrukturiert, dass die wieder positiven Ertragswert haben, um die dann mit Gewinn zu verkaufen. Was eine viel schönere Aufgabe ist als erstmal klingend, weil bei Fonds denken ja alle irgendwie so an Gordon Gekko und man will irgendwie alles zerschlagen und so.
Ja, ehrlich gesagt, genau.
Ja,
selbst ich kriege immer
ich
so.
Ich weiß, aber das ist ja, also zerschlagen ist meistens keine so tolle Idee, weil auch bei Unternehmen gilt, die Summe ist meistens mehr wert, also der Ertragswert eines ordentlichen Unternehmens ist ja mehr als die Summe der Assets, die in der Bilanz stehen. Und deshalb ist die erste Idee, die solche Unternehmen immer haben, zu gucken, kriegen wir das Geschäftsmodell wieder so gerade gebogen, dass wir mit den Leuten weiterarbeiten können, Gewinne schreiben. Aus den Gewinnen leitet sich dann ein Ertragswert ab, zu dem man das dann verkaufen kann. Und dann freuen sich alle am meisten. Also offen gestanden, ich hatte kein einziges Mal einen Fall auf dem Tisch, wo jemand mit fletschenden Zähnen gesagt hat, alles zerschlagen, alles auseinandernehmen oder so. Das ist meistens betriebswirtschaftlich nicht so günstig. Dann muss das Geschäftsmodell schon so in den Binsen sein, dass dafür einfach gar keine Zukunft mehr gibt. Aber die Fälle schaut man sich dann normalerweise auch gar nicht mehr so interessiert an.
Finde ich spannend. Auch das für die Studierenden da draußen, die Referendarinnen, Referendare zur Beruhigung. Ich bin nun schon ein paar Jährchen Anwälte. Das ist aber zum Beispiel, was wir gerade gehört haben, überhaupt nicht mein Rechtsgebiet. Und da fühle ich mich heute noch so, als hätte ich keine Ahnung von nichts. Das zeigt, wie vielfältig der Anwaltsberuf ist und dass für jeden wirklich das richtige und ein spannendes Thema dabei ist. Anwaltsberuf, da wüsste ich gerne noch, was macht für Sie persönlich den Anwaltsberuf aus? Was lieben Sie am Anwaltsberuf?
Also es ist tatsächlich diese Vielfalt, weil, oder ich fange mal anders an, ein ganz erfahrener Kollege, mit dem ich in der Kanzlei zusammengearbeitet habe, der sagte mir irgendwann, ach Marco, ich habe mich im Laufe meines Anwaltslebens, glaube ich, schon 10-mal neu erfunden. Also entweder indem ich den Schwerpunkt geändert habe, auf dem ich beraten habe, oder indem sich einfach auch die Tätigkeiten verschoben haben. Es gibt zum Beispiel Anwaltspersönlichkeiten, die sind sehr kommunikativ, die lieben es, ihren Mandanten die Dinge so zu erklären, dass sie sie gut verstehen können. Die lieben das Gespräch und dann gibt's andere, die mögen es halt, sich auch mal 6 Stunden in die Bibliothek zurückzuziehen, immer unter der Voraussetzung, dass sie ein Geschäftsmodell als Anwalt betreiben, wo man das auch mal kann, weil 6 Stunden Arbeitszeit müssen ja auch finanziert werden. Und das ist eigentlich diese große Vielfalt und die Möglichkeit, sich tatsächlich neu erfinden zu können. Manche empfinden das ja als Drohung, oh, ich muss mich neu empfinden. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Und wenn ich mal so mein Berufsleben durchgehe, ich habe mich irgendwie auch alle paar Jahre neu erfinden müssen. Ne? Dann ist man irgendwie Anwalt in einer Großkanzlei. Dann wurde ich mit mehr Glück als Verstand offen gestanden aus Versehen in den Bundestag gewählt. Dann musste ich mich irgendwie neu erfinden als Abgeordneter. Dann ist irgendwie meine Partei ausgeflogen. Dann wurde ich irgendwie Bundesgeschäftsführer. Meine Frau hat mich im Bekanntenkreis immer so vorgestellt, ja, mein Mann ist der Insolvenzverwalter von der FDP oder so. Ja, weil ja sehr viele Menschen uns nicht unbedingt zugetraut haben, dass wir das wieder hinbekommen. Ja. Dann kommen wir wieder irgendwie zurück in den Bundestag und ich bin irgendwie der parlamentarische Geschäftsführer, der diese ganzen Strukturen hochzieht. 4 Jahre weiter, jetzt bin ich Bundesjustizminister. Das ist ja ein spannender, also ich bin total dankbar für diese Dinge alle, nur es sind sehr viele unterschiedliche Dinge und für viele Leute ist das vielleicht eher eine Drohung, sich alle paar Jahre mehr oder weniger neu erfinden zu müssen. Für mich war es eigentlich immer spannend, weil ich weiß, wie wertvoll Routinen sind und Lernkurveneffekte. Ich selber mag aber die Abwechslung und deshalb war ich da eigentlich ganz glücklich drüber, rund um dieses Thema Jura eigentlich immer auf unterschiedlichen Tanzflächen tätig sein zu können.
Witzig, geht mir auch so. Ich habe nur auch schon einige verschiedene Dinge gemacht. Jetzt sitze ich hier als Pressesprecherin Bundesrechtsanwaltskammer und nehme mit Ihnen Podcasts auf. Das hätte ich bei Berufsantritt auch nicht gedacht, dass ich mal bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts lande, also ausgerechnet ich. Und jetzt macht es mir wahnsinnig Spaß und ich denke mir auch alle Nase lang irgendwas Neues aus.
Ich muss jetzt natürlich erstmal eine Lanze brechen für alle Menschen, die nicht nur in Körperschaften des öffentlichen Rechts, sondern auch im öffentlichen Dienst tätig sind. Die sind viel kreativer, die sind viel diverser, als das Klischee es immer vorgeben
möchte. Das ist in der Tat so. Es entspricht nur nicht ganz dem Bild, das viele Menschen noch in den Köpfen haben.
Ja, klar.
So. Jetzt vielleicht, bevor wir uns dann mal so ein bisschen der weiteren Karriere zuwenden, gab es einen Lieblingsmoment als Anwalt? Das schönste Erlebnis, das Sie mal hatten?
Also da kann ich an das anknüpfen, was ich vorhin mal erzählt habe. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war so in meinem ersten Jahr. Da haben wir für einen Münchner Private Equity Fonds geschaut, ob wir so einen Automobilzulieferer, der hatte so weltweit 2000 Mitarbeiter, also schon ein großer Mittelständler, aber eben, also noch nicht richtig ganz groß, aber schon ziemlich groß mit mehreren Standorten. Und dann haben wir uns mit Due Diligence befasst und dann hatte ich auch irgendwie den Auftrag, da mal zu einem dieser Standorte zu fahren, mir das anzugucken, mit den Leuten zu sprechen. Und wenn man dann so im ländlichen Raum dann so Leute trifft, viele so Ende 40, Anfang 50, also die Hypothek ist noch nicht abbezahlt, die Kinder sind noch nicht mit allem durch, die Angst ist da, den Job zu verlieren, metallverarbeitender Bereich, die Jobs sind ganz gut bezahlt, ob man sowas danach wiederfinden würde, wenn jetzt hier alles zusammenbricht. Also die Leute waren extrem angespannt, nervös und ängstlich und die haben mich natürlich alle gefragt, Mensch, Herr Buschmann, geht das jetzt weiter oder nicht? Dann musste ich natürlich erstmal sagen, pass auf, ich kann dich jetzt noch nicht sagen, wir sind in der Prüfung, aber ich schaue mal, dass ich so schnell wie möglich Bescheid sagen kann. Und als wir dann soweit waren, dass die Investoren gesagt haben, ja, wir glauben, wir kriegen das wieder hin, wir probieren das. Und auch mit dem übergroßen Teil der Mitarbeiter, ich glaube, wir haben 85% der Arbeitsplätze dann auch in diesem Umstrukturierungsprozess erhalten können. Dann habe ich die gefragt, ja, wissen Sie, die Leute sitzen ziemlich auf heißen Kohlen, die können schlecht schlafen, denen geht schlecht. Darf ich denen das eigentlich mal, wenn ich das nächste Mal da bin, auch mal sagen? Und dann haben die ja gesagt. Und als ich das dann erzählen konnte und man so bei den Leuten sah, wie nicht nur so ein Stein vom Herzen fiel, sondern wirklich gemerkt hat, dass diese ganzen Sorgen, die die hatten, ne, was wird irgendwie mit der Eigentumswohnung, die man vielleicht dann doch nie abbezahlen kann, wie wird das irgendwie mit den Kindern, die man irgendwie versucht, so ein bisschen zu unterstützen, weil sie studieren oder vielleicht auch in der Lehre noch nicht so viel haben oder sonst was. Das war schon ein schöner Moment, wo man das in den Gesichtern der Leute sehen konnte.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und Sie haben eben schon angedeutet, ja, das mit der Bundespolitik war eher so ein bisschen Zufall. Zufall hin, Zufall her. Wenn man den Anwaltsberuf so liebt, bedarf es ja trotzdem einer Entscheidung zu sagen, okay, jetzt Bundespolitik. Können Sie uns ein bisschen an dem Entscheidungsprozess teilhaben lassen? Warum nicht Anwalt bleiben? Warum doch Karriere in der Politik?
Ja, also Karriere hört sich immer so nach Planung an. Also ich habe mich natürlich immer politisch engagiert und so weiter, aber offen gestanden, die Wahrscheinlichkeit, dass man in ein Mandat kommt, erst recht, wenn man Mitglied der FDP ist und aus Gelsenkirchen kommt. Also ich bin ja, also in der Geschichte dieser Stadt gab es noch nie weder einen Landtags- noch einen Bundestagsabgeordneten, weil wir da, wie soll ich das sagen, höflich eher eine deutlich kleine Partei sind, munter, wacker, motiviert, aber sozusagen ein kleiner Kreis, wo man sind. Da kann man das nicht planen, sondern ich habe mich immer engagiert und dann gab es sozusagen eine Höflichkeitsplatzierung im etwas oberen Bereich. Aber ich bin damals reingekommen, weil Guido Westerwelle ein Wahlergebnis von, ich glaube, 14,7% bundesweit geholt hat. Und das war das ein so ahistorisch außergewöhnliches Ergebnis, dass es wirklich Zufall war. Und dann kriegt man irgendwie nachts um 4 Uhr einen Anruf und sagt, also Sie sind jetzt noch als Letzter von der Landesliste NRW der FDP da reingerutscht, Herr Buschmann, Koffer packen, Fraktionssitzungen gehen los. Dann ist es aber so, und das ist wirklich so, wie ich es jetzt sage, in eine gesetzgebende Körperschaft gewählt zu werden, ist sowas außergewöhnlich, ist eine so große Ehre, gerade für jemanden, der ja vorher sozusagen sich viel mit Gesetzen und der Anwendung und Auslegung beschäftigt hat, dann plötzlich an sowas mitwirken zu können, war, dass ich dann irgendwie gesagt habe, ich mache das jetzt einfach 4 Jahre. Und damals war mein Kalkül, naja, das ist jetzt ein so außergewöhnliches Ergebnis, dann mache ich das jetzt mal 4 Jahre, danach kann ich dann immer noch als Anwalt tätig sein, aber die Chance hast du jetzt nur einmal. Und so bin ich dann da auch reingegangen, dass ich dann mehr oder weniger bis zum heutigen Tage in der Bundespolitik tätig bleibe, war damals überhaupt nicht der Plan und war auch überhaupt nicht absehbar, sondern hat sich dann einfach so ergeben, mehr oder weniger. Das glauben die Leute immer nicht, weil alle immer denken, in der Politik laufen nur Leute rum, die irgendwie mit 15 schon ihren Karriereweg bis 65 durchgeplant haben. Die meisten, die das so betreiben, scheitern, Klammer auf, das ist vielleicht auch gut so, Klammer zu.
Das, glaube ich, kann man einfach mal so stehen lassen, dem würde ich mich anschließen. Nun lief es ja doch ganz anders, als Sie ursprünglich gedacht hatten. Sie sind nicht nur noch da, sondern jetzt Bundesjustizminister. Und da habe ich mich schon gefragt, mit dem Anwalts-Background, wenn sich dann irgendwo der Punkt ergibt, wo sich abzeichnet, hey, das könnte vielleicht auf ein Bundesministerium hinauslaufen, dann muss es doch Justiz sein, oder? Mit dem Anwalts-Background. Das war doch dann schon der Fokus.
Ja, also ich könnte jetzt, glaube ich, sagen, ein deutscher Volljurist kann alles und es gibt ja auch Volljuristen in allen anderen Ressorts, nicht nur in der Fachebene, sondern bis in die Hausleitung hinein, auch an der Spitze findet man Anwälte, natürlich nicht nur im Innen- oder im Justizministerium. Aber es war bei mir tatsächlich so, das kann man auch so in der politischen Vita sehen. Ich habe, als ich neu im Bundestag war, mich sofort darum bemüht, in den Rechtsausschuss zu kommen, wo die Justizpolitik läuft. Das war in der FDP gar nicht so leicht, weil in jeder Fraktion gibt's ja so unterschiedliche Schwerpunkte und Wertungen. Bei der FDP sind immer Wirtschafts-, Innen- und Rechtsausschuss die am heißesten begehrten. Da musste ich also mich einem dritten Staatsexamen unterziehen bei der damaligen Kollegin, die das gemacht hat. Frau Diekmanns, ganz nette, tolle Kollegin, wenn sie das hören sollte. Die Examinatur war anstrengend, aber höflich und respektvoll. Aber es war tatsächlich so, dann wurden nochmal so Gespräche geführt, dann wurde einem nochmal ins Gewissen geredet, ob man das wirklich ernst meint, als Anfänger sofort sich für den Rechtsausschuss zu bewerben. Aber wir haben dann uns so ein Stündchen zusammengesetzt, unterhalten und dann habe ich irgendwann quasi das Ergebnis des in Anführungsstrichen dritten Staatsexamens mitgeteilt bekommen, dass der Kandidat für würdig befunden wurde, auch schon in seiner ersten Legislaturperiode im Rechtsausschuss mitmachen zu dürfen. Bei den Grünen wäre das zum Beispiel so der Umweltausschuss. Da wollen auch alle bei den Grünen rein. Bei der SPD ist es wahrscheinlich A und S, Arbeit und Soziales, wo alle rein wollen. Bei der FDP ist es so Wirtschaft, Innen und Recht. Und das habe ich dann auch gemacht, bin dann sogar am Ende der Legislaturperiode rechtspolitischer Sprecher geworden. Also ich habe mich eigentlich immer auch für die rechts- und justizpolitischen Themen interessiert. Also es war jetzt nicht so nach dem Motto, ach, habt ihr noch ein Ministerium, ich nehme alles, was übrig ist, sondern es war schon Interesse an dieser Materie, die mich immer umgetrieben hat. Auch schon lange vorher, als das überhaupt nicht absehbar war, dass es überhaupt nach diesen 4 Jahren meiner ersten Legislaturperiode weitergehen könnte.
Wir sind ja ganz unter uns. Ich habe da jetzt noch mal eine Nachfrage. Dieses dritte Staatsexamen, ist das ein FDP-internes Instrumentarium oder betrifft das alle, die im Rechtsausschuss mitmachen wollen? Weil wir sind ja auch oft bei Expertenanhörungen im Rechtsausschuss und man kriegt ja auch die Fragen mit, die da so gestellt werden zum Teil. Also muss jeder, der Mitglied des Rechtsausschusses werden will, dieses... Nee, oder ist das FDP?
Nee, also es geht im Rechtsausschuss, läuft das natürlich so wie bei allen anderen Ausschüssen. Die Fraktionen bekommen ein Deputat, also so weiß ich, die FDP-Fraktion kann so und so viele Leute in Rechtsausschuss nach diesem mathematischen Verfahren, nachdem das ermittelt wird, schicken. Und die Fraktionen entscheiden das dann selber. Das war mehr so eine informelle Regel in der FDP-Fraktion damals, weil das eben ein sehr prestigeträchtiger Ausschuss innerhalb der Fraktion war und es gab sehr viele neue Abgeordnete. Wir hatten halt dieses extrem gute Wahlergebnis und dann haben sich natürlich viele auf diese sehr prestigeträchtigen Ausschüsse beworben und dann musste man natürlich irgendwie eine Auswahl treffen und das ist das, was ich immer so ein bisschen liebevoll als das dritte Staatsexamen bezeichnet habe, weil man dann so nochmal so auf Herz und Nieren geprüft wurde.
Ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr sinnvoll, weil natürlich aus Anwaltssicht ist das der wichtigste Ausschuss überhaupt. Und da kann man sich nur wünschen, dass nur die Mitglieder dann letztlich Mitglied werden, die sich richtig gut auskennen und da auch dafür brennen. Und bei ganz vielen ist das der Fall, das merkt man in den Debatten. Bei manchen, das lassen wir jetzt einfach so stehen, hatte ich das Gefühl nicht. Nun frage ich mich, wenn Sie jetzt... Sie haben also wahnsinnig viele Aufgaben als Bundesjustizminister. Es sind so viele Interessen zu berücksichtigen, rechtsstaatliche Grundsätze. Guckt man trotzdem immer mit der Brille des Anwalts auch als Bundesjustizminister? Ist das etwas, was man aus dem Hinterkopf nicht wegkriegt? Oder schafft man das, das auszuschalten und zu sagen, Justiz, Anwaltschaft, alle? Oder ist da doch immer ein bisschen Anwalt im Hinterkopf?
Ja und nein. Nein, würde ich sagen, bei der klischeehaften Vorstellung, das sei so eine Anwaltslobbyistenbrille. Das sagen wir manchmal unter vier Augen, die, sagen wir das manchmal, Richter, Mensch, das ist aber sehr anwaltlich gedacht, alle und so weiter. Da würde ich sagen, nein, aber in einer anderen Hinsicht ja. Ich hatte mal ein ganz tolles Gespräch mit Fredmund Malik, das ist so ein Unternehmensberatungspapst aus St. Gallen, der da auch an der Uni unterrichtet, ist sicherlich der Management-Denker deutscher Zunge, der bekannteste Management-Denker im deutschsprachigen Raum. Und der sagte mir mal, ja, wissen Sie, Herr Buschmann, ich hätte so gerne Jura studiert, aber mir fehlte das große Latinum als Zulassung, dann habe ich halt BWL gemacht. Das war natürlich ein bisschen Koketterie. Also der Mann ist, wie gesagt, eine der Institutionen auf der Welt. Und der sagte aber, was ich, glaube ich, für unglaublich wichtig halte, Juristen und auch Anwälte müssen ja relativ schnell, wenn sie rechtsgestaltend tätig werden, wenn sie Verträge gestalten, ja schon systemisch denken. Also sich überlegen, wie kann das für beide Seiten zumindest über die Vertragsdauer funktionieren? Oder wenn man gesellschaftsrechtliche Verträge aufsetzt, muss man sich ja sogar überlegen, wie kann das für einen unbegrenzten Zeitraum funktionieren. Also man denkt systemisch, wie baut man diese Organisation so, dass da alle mit ihren widerstreitenden Interessen irgendwie miteinander klarkommen und sich keiner über den Tisch gezogen fühlt. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ja, denke ich tatsächlich wie ein Anwalt. Nämlich meine Frage ist immer, wie kann das dauerhaft gut gehen bei dem, was wir da machen? Und nicht, das ist ja auch so eine Technik, oh, der Verband X hat jetzt 1.000 gefordert, der Verband Y 100, dann machen wir jetzt irgendwie den Mittelwert, das ist so meins nicht, sondern ich versuche immer zu überlegen, das geht mal besser und mal schlechter, weil man auch nicht für alles immer beliebig viel Zeit hat, aber so ein bisschen dahinter zu kommen, wie ist eigentlich die Interessenkonstellation, wie muss das funktionieren, wie die da miteinander klarkommen und was könnte jetzt eine Regel oder eine Gestaltung sein, wo man sagen kann, das kann eigentlich auf Dauer funktionieren und gut gehen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich jedenfalls, weil wir sehr viel Vertragsgestaltung ja auch gemacht haben, wenn man, jetzt kommt wieder einer dieser Zauberworte, ein SPV, ein Special Purpose Vehicle für eine Projektfinanzierung aufsetzt und einen Betriebsführungsvertrag daneben auch noch erstellt und so weiter und so fort und einen Anlagenrechnungsvertrag und dann sind da Banken und Sponsoren und die Betriebsgesellschaft, da muss man sich natürlich auch überlegen, wie kann das auf Dauer so gut gehen, dass das nicht in einer großen Katastrophe endet. Und in der Hinsicht würde ich sagen, denke ich tatsächlich sehr stark wie ein Anwalt.
Ich glaube, das ist eine berufliche Qualifikation, die man einfach mitbringt. Und ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist nicht so, dass die Anwaltschaft hier von unserem Bundesjustizminister immer kriegt, was sie will. So ist es nicht. Ich habe nur immer in Diskussionen, in rechtspolitischen Diskussionen das Gefühl, dass sie das Anliegen verstehen und dann drüber nachdenken. Aber mitnichten kriegen wir immer, was wir wollen. Also kann ich den Vorwurf aus der Richterschaft nicht so wirklich nachvollziehen.
Also es ist jetzt auch, ich will es auch nicht übertreiben, aber ich meine, manchmal spricht man eben auch informell.
Sagt man halt so, ja klar.
Es ist ja auch bekannt, dass der Richterbund mit Herrn Rebehn auch regelmäßig uns noch Verbesserungsvorschläge im BMJ macht, wo sie sagen, dass man Dinge noch anders und aus ihrer Sicht besser machen
kann. Ja, das machen wir Anwälte ja
so
auch ganz
das,
gern.
Das ist auch normal und gesund und
das ist auch der Sinn und Zweck der Verbändeanhörung und das Absolut. Ist ja auch ganz wichtig. Sonst können Sie im BMJ ja Ihre Arbeit nicht machen, wenn nicht alle darlegen, welche Bedenken oder Vorschläge Sie haben.
So ist es und das müssen eben alle tun und da muss man abwägen.
Und das funktioniert auch sehr gut. Was ich mich noch frage beim Thema, das funktioniert gut, ich frage mich immer, wie gehen Sie mit dem Druck der Verantwortung um? Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, Bundesjustizministerin zu sein. Ich wäre eine Ministerin. Sie haben eine große Verantwortung, lässt sich nicht von der Hand weisen, für das Funktionieren des Rechtsstaates, für das Justizsystem. Wie geht man damit um?
Ich glaube, es sind zwei Dinge, die mir helfen. Das eine ist, jede Entscheidung, die ich treffe, wird ja vorbereitet von sehr guten, erfahrenen und qualifizierten Leuten. Also hier im Bundesministerium der Justiz und bei bestimmten Fragen ziehen wir ja auch noch weitere Behörden heran. Wenn es um IP-Recht geht, Intellectual Property, haben wir das DPMA. Wenn es um Fragen des Strafrechts, insbesondere des Revisionsrechts geht, haben wir den Generalbundesanwalt, der da eine extrem hohe Expertise hat. Wahrscheinlich da der Know-how-Träger ist in Deutschland. Also das hilft natürlich, dass man erstmal sagen kann, wenn hier Sachen im BMJ über die Leiter laufen, dann haben da schon sehr viele gut ausgebildete, kluge und erfahrene Leute sich Gedanken gemacht, was so der Raum des gut Vertretbaren ist. Das hilft natürlich schon mal. Und das Zweite ist, ich glaube nicht, dass es hier um Entscheidungen geht, die irgendwie, ich sag mal, so einem deterministischen Weltbild entsprechen, dass irgendwie alle Fragen sich auf eine mathematische Formel 1 plus 1 ist 2 und wenn du 3 sagst, ist es falsch, sondern dass es sehr viel um Abwägungsfragen geht und ich kann mich dann einfach nur darum bemühen, es so gut wie möglich zu machen. Und dann aber die Bescheidenheit zu haben, zu wissen, dass trotzdem man in 5 Jahren zu dem Ergebnis kommen kann, nee, hast du daneben gelegen, dann muss man es halt korrigieren. Aber ich glaube nicht daran, dass jemand so schlau sein kann, dass er eine Glaskugel hat und 5 oder 10 Jahre in die Zukunft schauen kann und sagen kann, ich treffe vom heutigen Standpunkt aus ja immer die perfekte Entscheidung. Man kann sich nur bemühen, eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Darüber denken wir viel nach. Wir versuchen nach menschlichem Ermessen alle Erkenntnisquellen zu nutzen. Und das ist das, was wir tun können. Aber trotzdem ist das, was wir tun, natürlich kann nicht fehlerfrei und makellos sein, weil wir eben einfach auch nur Menschen sind. Und sich das einfach einzugestehen, glaube ich, entlastet auch ein Stück. Also diejenigen, die dann immer mit dem Nimbus des Propheten kommen und sagen, wir können also die Zukunft ausrechnen und deshalb haben wir zurück retrograd ermittelt, dass die einzig in Frage kommende Entscheidung nur die sein kann. Die leiden dann natürlich, wenn man ihnen 2 Jahre später nachweisen kann, dass der Entwicklungspfad, den sie quasi ausgerechnet haben, dass der so nicht eingetroffen ist. Das halte ich von der Methode her prinzipiell einfach für falsch und auch für eine Überforderung. Und das hilft natürlich ein bisschen, dass ich mir sagen kann, ich habe wirklich mein Bestes gegeben und versuche es so gut wie möglich zu entscheiden. Aber es kann natürlich auch sein, dass man dann trotzdem 1 oder 2 Jahre später sagt, nee, das müssen wir jetzt korrigieren. Und dann muss man auch die Größe haben, das zu tun.
Das ist aber ja kein politisches Phänomen. Das kann sich in jedem Job ergeben.
So ist
das. Das ist auch in der PR-Branche so. Da ist momentan etwas scheinbar eine gute Idee. Und dann merkt man ein halbes Jahr später, naja, würde ich jetzt heute vielleicht anders sehen. Ich glaube, das ist in jedem Beruf so.
Ja, ich könnte es zuspitzen. Kein Rechthaber zu sein hilft, sondern so ein bisschen die eigene Bescheidenheit zu haben, dass sich die Welt eben verändert, dass wir nur begrenzte Erkenntnismöglichkeiten haben und dass das Einzige, was wir tun können, ist, uns darum zu bemühen, es so gut wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist eine gesündere, ich glaube auch realistischere Einstellung, an die Dinge heranzugehen, als diejenigen zu glauben, es gibt irgendwo so eine Weltformel und die muss ich dann irgendwann finden und wenn ich dann genug Daten reingebe, dann kann ich die perfekte Zukunft ausrechnen und retrograd die heute optimale Entscheidung treffen. Ich glaube, so Modelle lernt man ja an den Universitäten, insbesondere in den mathematisch geprägten Kategorien. Das ist auch sehr wertvoll, solche Modelle zu beherrschen. Ich habe selber auch ein paar Datenwissenschaftler hier ins Haus geholt, weil ich das für eine extrem wertvolle Ergänzung in der methodischen Vielfalt halte. Aber am Ende sagen einem die Leute, die das betreiben, natürlich auch, das ist auch nur eine Annäherung, ist auch nur eine Krücke in dem großen Nebel, in dem wir alle ein bisschen dann doch stochern am Ende. Und ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass man sich nur bemühen kann, eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Aber es gibt keine Garantie für eine optimale Entscheidung.
Sehe ich ganz genauso, wobei die Antwort natürlich 42 ist. Verantwortung ist das eine, Kritik das andere. Und Kritik müssen nicht nur Sie in Funktion Bundesjustizminister, sondern jeder Politiker, glaube ich, recht ordentlich einstecken. Das gehört, glaube ich, ein Stück weit zum Jobprofil. Und auch wir von der Bundesrechtsanwaltskammer äußern ja immer wieder mal Kritik an einem Entwurf, der vielleicht aus Ihrem Haus kommt. Das, wie ich glaube, aber immer konstruktiv und sachlich. Und damit können sie ja sehr gut umgehen. Und wir sind nicht immer einer Meinung, die BRAG und das BMJ. Das ist aber ja auch völlig in Ordnung. Es gibt aber Kritik, die weit über das hinausgeht, nämlich sehr persönliche Kritik, zum Teil Anfeindungen. Wir sind ja beide auf Instagram, auf TikTok, ich nicht auf X. Wobei ich jetzt aus Prinzip, weil Elon Musk es so hasst, nur noch Twitter sagen werde wieder. Ich verfolge, was bei Ihnen drunter steht, ich verfolge, was bei uns drunter steht. Das ist schon zum Teil wirklich übel. Da frage ich mich, lesen Sie das alles noch selbst und was macht das mit Ihnen?
Alles geht nicht, weil es einfach zu viel ist, aber ich schaue tatsächlich immer mal wieder rein und ich glaube, man muss versuchen, so ein bisschen Kategorien zu bilden. Also, wie gesagt, konstruktive Kritik ist für mich auch, wenn einer mal sagt, habt ihr mal über dies oder das nachgedacht? passiert es sogar manchmal, dass ich einen Screenshot davon mache und das dann sogar ins Haus mal gebe. Und da hat einer gesagt, man muss mal über diese oder jene Sache nachdenken, könnte mir dazu was sagen. Das ist total okay und das ist sogar wertvoll. Also selbst wenn es ein bisschen schnippisch formuliert ist oder so, da muss man drüber stehen. Also wenn sowas einen sachlichen Kern hat im rechtlichen oder tatsächlichen, muss man, also jedenfalls, ich beschäftige mich dann damit. Aber ganz viel ist natürlich das vornehm gesprochen, was man Schmähkritik nennen könnte, wo einfach nur steht, weiß ich nicht, das ist der Typ da mit seinem schiefen Mund oder was eine Zeit lang mal populär war, so im Trollbereich, war das Zuchtarschloch, habe ich bis heute noch nicht rausbekommen, was das bedeuten soll. Das sind alles so Sachen, wo ich dann sage, okay, da wollen dann Leute ihr Mütchen kühlen oder es sind dann so Trollfabriken. Das gibt's eben auch. Das kann man mittlerweile auch ganz gut einschätzen, wenn da ein Account ist, Gottkaiser 7068 mit 2 Followern, der aber pro Minute mindestens 3 Tweets raushaut, dann weiß man, dahinter steckt ein Algorithmus oder eine Trollfabrik. Dann finde ich, muss man einfach sagen, so what? Aber es ist tatsächlich, wenn man den Eindruck hat, da sind echte Menschen, die sozusagen richtig sauer und wütend sind, versuche ich trotzdem manchmal noch dahinter zu kommen, was treibt die um. Und wenn es dann sozusagen wirklich einfach nur blanker Hass auf Menschen oder Demokratie ist, muss man das auch mal beiseite legen. Und dann gibt es noch so eine Zwischenform, die muss man einfach sportlich nehmen. Also Opposition hat den Auftrag, Regierung zu kritisieren. Und da darf man dann auch nicht zu empfindlich sein. Und dann muss man das sportlich nehmen. Und ich finde, das gehört dann eben auch dazu, dass man das dann nicht zu persönlich nimmt. Dass man eben sagt, die meinen nicht mich als Menschen, sondern die meinen das Amt, die Funktion, die Regierungskonstellation. Oder um es mal auf den Punkt zu bringen, ich bin ein großer Fan des Paten. Da ist es ja dann so, wenn die Mafiosi den anderen Mafiosi vom Leben zum Tode befördern, sagen sie ja dann immer, nimm es nicht persönlich, es ist rein geschäftlich. Und so ein bisschen ist es in der Politik auch, nicht jede Kritik, auch wenn sie ein bisschen ätzend ist, ist dann persönlich gemeint. Das merkt man dann auch, wenn man mit den Kollegen unter vier Augen spricht.
Kann in aller Regel ja auch nicht persönlich gemeint sein. Ich kriege auch manchmal nicht so viele wie Sie und auch nicht ganz so schlimm, aber schlimm genug. Es kann nicht persönlich gemeint sein, weil diese Menschen mich als Person, als Mensch ja gar nicht kennen, sondern nur... Das sage ich mir immer, aber es gibt schon immer wieder Kommentare, ehrlicherweise häufig unter anderen Accounts, da muss ich auch manchmal schlucken. Es gibt aber ja nicht nur übergriffige Kommentare, sondern auch übergriffige Handlungen. Ich glaube, im letzten Jahr ist bei Ihnen das Haus beschmiert worden. In diesem Jahr konnten wir, und ich sage ganz bewusst, Politiker verschiedenster Parteien, es bezog sich nicht nur auf eine, wurden auch körperlich angegriffen. Führt es nicht letzten Endes dazu, dass man sich immer mehr abschirmen muss aus Sicherheitsgründen und dadurch immer weniger bürgernah sein kann, was dann ja auch wieder nicht richtig ist?
Also es ist natürlich so, es gibt Kollegen, da gibt es eine objektive Gefährdungslage in der Bundesregierung, in der Bundespolitik, aber auch darüber hinaus, die dann tatsächlich auch Personenschutz bekommen. Das ist natürlich eine erhebliche Einschränkung. Viele Kollegen wollen aber sich nicht so abkapseln, dass sie von der Welt nichts mitbekommen. Und dann ist es natürlich eine sehr persönliche Entscheidung, welche Maßnahmen ergreift man. Und ich finde, da macht es auch nochmal einen Unterschied. Man kann immer über diese Dinge sehr nüchtern reden, wenn man selber noch nicht in der Situation war. Aber so eine Gewalterfahrung oder drohende Gewalterfahrung macht natürlich auch was mit Menschen. Es bekommen übrigens auch Anwälte mit, die dann mit Menschen sprechen, die, weil sie beispielsweise als Nebenkläger auftauchen, auch wirklich schlimmes Unrecht, auch Gewalterfahrungen gemacht haben. Das kann man nicht so schnell an die Seite legen. Das wäre auch unanständig, das von Menschen zu erwarten. Und Politiker sind auch nur Menschen. Deshalb habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn dann Menschen, die eine Gewalterfahrung gemacht haben, wenn sie in der Politik tätig sind, für sich bestimmte Konsequenzen ziehen, vorsichtiger sind, Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber mein Eindruck ist schon so, dass die Kollegen wirklich versuchen, viel auch Bürgerkontakt zu bekommen. Das wirkt manchmal vielleicht ein bisschen gestellt. Klar, wenn der Bundeskanzler oder der Robert Habeck oder der Christian Lindner dann so ein bisschen auf Roadshow gehen und dann gibt's ein Fishbowl-Format oder ein Townhall-Format, dann denken die Leute, oder das ist ja aber auch alles sehr inszeniert, aber die Leute, die da drin sind, sind wirklich echte Menschen. Und das ist deren Versuch in der knappen Zeit, die sie dafür haben, aber trotzdem mit Leuten in Kontakt zu kommen. Oder man darf sich auch nicht vorstellen, dass man irgendwie keine Post bekommt oder keine Mitteilung. Dann haben die Leute immer die Vorstellung, ja, so ein Ministerbüro, das schirmt einen total ab. Das können die gar nicht. Weil ich ja glaube, ist jetzt meine These, dass mit den Telefonnummern von Politikern ja in Berlin ein schwunghafter Handel betrieben wird. Also wer mittlerweile alles meine Handynummer hat, also ich habe die den Leuten nicht gegeben und die schreiben dann was. Also jetzt auch häufig nett und auch häufig knapp, weil die Leute wissen, wenn ich einem Bundesminister einen Roman schreibe, das kann der gar nicht lesen. Aber man kriegt schon relativ viel ungefilterte Sachen mit. Oder wenn ich in meinem Wahlkreis war, ich bin bei mir zu Hause Kreisvorsitzender, da habe ich meinen Leuten auch immer gesagt, sagt mir weiterhin alles, was euch auf den Nägeln brennt. Und spätestens, wenn ich bei meiner Mutter auf der Couch sitze, dann nimmt die auch kein Blatt von den Mund. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, eigene Familie, Umfeld und auch einfach diese digitalen oder technischen Kommunikationskanäle, über die man dann Dinge mitbekommt, die auch so ein Ministerium oder so ein Abgeordneter oder Ministerbüro gar nicht steuern kann. Also diese Vorstellung, wir seien irgendwie alle unter der Glasglocke. Manche würden sich es vielleicht sogar mal wünschen, aber wir bekommen schon relativ viel ungefilterte Sachen mit. Und das ist auch okay so, das soll ja auch so sein.
Wobei Ihnen scheint das ja ohnehin besonders wichtig zu sein. Es gibt ja diverse Formate, zum Beispiel auf YouTube, glaube ich, Just Ask. Da beantworten Sie Fragen. Und, muss man vielleicht auch mal erwähnen, Sie sind gerade ausgezeichnet worden von Abgeordnetenwatch, weil Sie 100% der von Bürgerinnen und Bürgern gestellten Fragen beantwortet haben. Und da habe ich extra nachgeguckt. Sie sind, naja, 100% kommt ja auf die Zahl an. Ne? 100% ist ja relativ. Ihnen wurden mit Abstand die meisten Fragen gestellt, und zwar 1038. Und die wurden alle beantwortet. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Also erstmal, man sieht daran, wie spannend die Rechtspolitik ist, weil die Leute melden sich ja nicht alle nur bei dem Abgeordneten Buschmann, die schreiben ans Abgeordnetenbüro, aber meinen dann häufig auch den Justizminister. Das merke ich übrigens auch bei unserer Pressestelle. Wir sind ja ein kleines Haus mit einer relativ kleinen Pressestelle, aber wir sind das meistbefragte Fachministerium. An dieser Stelle mal ein großes Lob an meine Pressestelle, dass die all diese Anfragen, damit meine ich jetzt gar nicht in erster Linie die kleinen Anfragen der Abgeordneten, sondern wirklich vor Journalisten, häufig schriftliche Anfragen stellen. Wir wollen jetzt mal wissen, wie ist dies und das BMJ? Sag uns das bitte, erteile uns Auskunft. Also gibt es, glaube ich, keinem anderen Fachministerium so viele Anfragen. Und die Erwartungshaltung bei uns ist ja dann immer, dass das zu 100% stimmt und so. Und das zeigt also insgesamt, Leute interessieren sich dafür, was ist mit dem Recht los. Das sind die vielen Anfragen. Und ich finde, jeder Bürger, wer sich an einen Abgeordneten wendet, hat einen Anspruch auf eine Antwort. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil das bereitet natürlich auch dort meine Mitarbeiter vor. Die können natürlich auch nicht mehr als arbeiten. Das dauert dann manchmal, aber das ist tatsächlich die Policy, die ich ausgegeben habe. Jeder, der mir schreibt, einen Brief, eine E-Mail oder sich über so ein Portal meldet, soll eine Antwort bekommen. Und wenn es dann manchmal ein bisschen länger dauert, dauert es ein bisschen länger, aber jeder hat Recht auf eine Antwort. Dann passiert es natürlich manchmal, dass sich dann so Dialoge entspinnen und mir dann dieselbe Person mehrfach die gleiche Frage ein bisschen reformuliert stellt. Dann muss man auch mal sagen, also ich habe ganz großen Respekt davor, dass Ihnen das wichtig ist, aber wir haben die Frage jetzt schon ein paar Mal beantwortet. Wir können sie nicht anders formulieren, weil die Antwort bleibt jedes Mal die gleiche. Das ist dann auch manchmal eine Antwort, aber es soll wirklich jeder eine Antwort bekommen.
Finde ich bemerkenswert und finde ich wirklich erstaunlich. Und ich kann mir vorstellen, es ist dann umso frustrierender, wenn man immer und immer wieder liest, ja, die da oben hören ja immer nicht zu. Offensichtlich schon. Und man bekommt ja sogar eine Antwort, zumindest aus diesem Haus. Vielleicht nochmal so ein bisschen zurück in die Jura-Bubble eingetaucht, bevor wir uns verquatschen. Sie sind ja sehr beschäftigt und durchgetaktet. Sie sind seit ungefähr, ich glaube, 10 Jahren nicht mehr bei White & Case, sondern seit 2014 wieder selbstständiger Anwalt. Natürlich seit 2021 nicht tätig, das sage ich auch gleich dazu. Sie dürfen nämlich den Beruf nicht ausüben, solange Sie in ein öffentliches Amt berufen sind, ist ja Standard. Was mir aber aufgefallen ist, Sie sind Mitglied in einer ganz großartigen Rechtsanwaltskammer und deren Präsident ist quasi Inventar in diesem Podcast. Liebe Grüße an Oss. Und ich meine, dass Sie regelmäßig bei Ihrer Kammer zu Gast sind, unter anderem bei den Neujahrsempfängen. Sind Sie ein Kammerfan und wenn ja, warum?
Also ich glaube, dass die Kammern eine extrem wertvolle Arbeit leisten und sie eine ganz gute Antwort auf ein Dilemma sind, dass Natürlich, wenn man es mit einem so zentralen Beruf wie dem Anwaltsberuf, der für einen funktionierenden Rechtsstaat unverzichtbar ist, einerseits hat, muss man bestimmte Qualitätsstandards gewährleisten, ein bestimmtes Berufsethos durchsetzen. Andererseits will man die Unabhängigkeit der Anwälte vom Staat haben. Ja, wir wollen nicht, dass Anwälte, also wie in China, quasi Staatsbeamte sind oder so. Und dieses sich so organisieren, dass man Qualitätsstandards hochhält, aber das mit einer gewissen Staatsferne hinbekommt, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten, darauf ist halt diese Konstruktion Kammer die Antwort, die ziemlich gut funktioniert. Und ich finde, das läuft bei den Anwaltskammern ziemlich gut. Ich muss zugeben, dass ich zu meiner Heimatkammer, ich komme aus Gelsenkirchen, gewechselt bin, weil die einfach gnadenlos guten Service bietet, wenn ich das an der Stelle sagen kann. Damit muss ich leider sagen, dass ich mit der Kammer, ich sage jetzt nicht welche, wo ich vorher ein paar Jahre Mitglied war, da hatte ich mitunter das Gefühl, die wollen mich quälen und bin deshalb nach Hamm gewechselt. Und das war so toll und so problemlos. Und ich habe das zu einer Zeit gemacht, da waren wir nicht mal im Parlament. Also das war jetzt nicht, weil die gesehen haben, oh, da ist Marco Buschmann und der braucht jetzt irgendwie eine Sonderbehandlung, sondern die Kammer KZK Hamm ist wirklich mega serviceorientiert, schnell, freundlich und alle positiven Eigenschaften, die mir so einfallen, erfüllen die. Deshalb bin ich da auch ganz gerne, wenn da gibt es zum Beispiel so eine Traditionsveranstaltung, Dämmershoppen heißt die ja. Ist dann immer in Hamm. Und weil ich dazu eine Einladung bekomme und es irgendwie möglich machen kann, bin ich dann natürlich auch gerne da.
Dann grüße ich natürlich an der Stelle nicht nur Ost, sondern auch Stefan, Christoph und Lena. Die arbeiten da in der Geschäftsführung. Und ich kann das nur bestätigen, super engagiert. Und gerade kürzlich habe ich mit Lena Koch, die ist noch nicht so lange bei der Kammer, einen ganz tollen Podcast aufgenommen zur Geldwäsche. Die geben richtig Hilfestellung, haben eigenes Fortbildungsinstitut, alles ganz Hightech, großartig. Kammerfan ja, können wir abhaken. Dass Musik ein sehr wichtiges Thema für sie ist, das wusste ich schon. Und ich glaube, die meisten kennen MB Sounds auf Soundcloud. Wer es nicht kennt, dem verlinke ich das natürlich nochmal. Teilweise, finde ich, haben sie da echt ordentliche Abrufzahlen. Also ich glaube, die größte, die ich gesehen habe, waren 125.000 Streams. Ist ja ganz ordentlich. Viel spannender finde ich aber die Frage, wie kamen Sie zur Musik?
Ach, Musik war etwas, was mich von klein auf begeistert hat, sehr am Anfang zum Missfallen meiner Eltern, weil ich weiß noch, als mir mein Opa mit 3 Jahren so eine Froschorgel geschenkt hat, das war so ein Plastikteil, wenn man da eine Taste gedrückt hat, gab es einen ganz scheppernden Ton und dann ging so ein kleiner Plastikfroschmund auf. Damit habe ich meine Eltern stundenlang quälen können. Und also alles, was irgendwie Krach und Musik gemacht hat, fand ich irgendwie interessant. Ich war dann auch irgendwie der Einzige in der Familie, der neben meinem Opa aus seinem Tenorhorn ein Laut rausbekommen hat, weil ich die Backen entsprechend groß aufblasen konnte. Keine Ahnung. Also jedenfalls, Musik hat mich irgendwie von klein auf irgendwie fasziniert. Und dann hat mir meine Oma mal ein paar Jahre so ein bisschen Unterricht auch bezahlt, weil mein Opa sich das immer gewünscht hat. Der war da leider schon tot, aber der hat sich immer gewünscht, einer in der Familie soll doch bitte mal ein Instrument lernen. Und dann habe ich viel so mit elektronischen Instrumenten gearbeitet und habe ich irgendwann mit 14, 15 endlich durch ganz viel Sparen und Arbeiten gehen so viel Geld zusammen gehabt, dass ich mir einen Atari 1040 STFM kaufen konnte. Der hat eine MIDI-Schnittstelle und dann habe ich irgendwann so mit 15 angefangen, meine ersten krachigen elektronischen Tracks zu machen und habe dann irgendwann, also weiß ich nicht, Stücke für Schulmusical geschrieben oder Soundtracks, so Klangteppiche für die Theateraufführung an der Schule. Und das habe ich eigentlich immer gemacht. Und dann gab es irgendwie auch 2 politische Ereignisse. Ich habe irgendwann dann mal die Hymne der jungen Liberalen geschrieben, die wird heute noch gespielt. Das ist sehr schön, wenn man 400-500 betrunkene junge Menschen sieht, die zu der Musik tanzen und singen, die man selber geschrieben hat. Und dann passierte, und jetzt kommen wir zu MB Sounds, damit sich der Kreis schließt. Ich war dann irgendwann Bundesgeschäftsführer der FDP. Die FDP war raus aus dem Parlament, hatte kein Geld. Wir hatten das Jahr 2014. Und Herr Solms, der damalige Schatzmeister, sagte mir, Herr Buschmann, machen Sie bitte einen bundesweiten Wahlkampf für die Europawahl. Aber Sie haben dafür nicht mehr als 1 Million Euro. Das klingt nach viel Geld, ist aber für einen bundesweiten Wahlkampf nichts. Und dann musste ich plötzlich irgendwie einen Fernsehspot produzieren. und hatte irgendwie dafür 10.000 Euro. Und jeder, der schon mal einen Fernsehspot produziert hat und sich fragt, wie geht das mit 10.000 Euro, würde normalerweise sagen, nein. Das heißt, ich musste alles so günstig wie möglich machen und deshalb fehlte mir sogar das Geld für die GEMA-freie Musik, die man dann sonst einkauft. Und ich gesagt, ja gut, also dann mache ich es halt selbst. Und um dann mit so ein paar Leuten mich auszutauschen, die auch an der Produktion beteiligt waren, brauchte ich natürlich irgendwie ein Medium, um diese Musikdateien auszutauschen. Und da gab es damals, habe ich irgendwie gegoogelt, irgendwie was gibt's da, gab Soundcloud. Und dann habe ich dieses Soundcloud-Profil schnell angelegt. Mir fiel nichts Intelligenteres ein, als irgendwie MB Sounds als Profilnamen da einzugeben. Ich hatte irgendwie ein verrücktes Bild, das entstanden ist, während ich mit Christian Lindner mal mir eine 3D-Aufführung von einem Star Wars-Sequel im Kino angeschaut habe. Deshalb habe ich da diese komische 3D-Brille, diese komische verspiegelte Brille auf, weil das musste irgendwie alles schnell gehen. Das war irgendwie so das Foto, das ich gerade zur Hand hatte. Dann habe ich das da eingerichtet. Und deshalb ist einer der ersten Tracks darauf irgendwie 30 Seconds for Europe, weil das waren die 30 Sekunden für diesen Europawahlkampf-Spot. Und dann habe ich einfach irgendwie alle paar Monate immer wieder was draufgestellt. Und das hat außerhalb der FDP-Bubble in Wahrheit nicht so wahnsinnig viele Menschen interessiert. Aber als ich dann Bundesminister geworden bin, hat die Bild-Zeitung, war die erste, knallhart recherchiert. Dieser Bundesminister hat einen Soundcloud-Kanal und macht da irgendwie elektronische Musik und hat das dann vermeldet. Und dann gingen die Zugriffszahlen steil nach oben und dann hat irgendwie Soundcloud irgendwann mal den Algorithmus geändert und dann ging sie ein bisschen nach unten. Aber es, wie gesagt, alles gut. Ich freue mich über jeden Menschen, der Spaß an diesen Tracks hat. Sie sind aber nicht optimal. Also ich bin nicht gut für die Eingeweihten. Ich kann so ein bisschen Harmonierung, Kontrapunkt und was weiß ich was. Aber ich bin nicht gut im Mixen und Mastern. Und weil ich das nicht für teuer Geld an Leute gebe, die das können, klingen, ist immer so ein leichter Hauch Blecheimer in diesen Produktionen, wie ich finde, mit drin. Aber ich gebe mir halt die Mühe, die sich so ein Amateur halt geben kann.
Aber es macht doch einfach Freude. Und ich kann das überhaupt nicht beurteilen, musikalisch, weil das überhaupt nicht mein Genre ist. Ich bin ja eher so, wissen die Lauscher draußen, ich komme ja eher so aus der Ecke Backen. Und ich wusste, dass sie elektronische Musik machen. Aber hätte ich es nicht gewusst, hätte ich die Wette verloren. Ich hätte sie auch in eine andere Sparte einsortiert. Also auch vielleicht beim Musikkonsum. Ich wäre eher bei Jazz gewesen. Also Elektronik, da hätte ich falsch gelegen.
Ja, wobei es ein sehr, sehr weit gefasster Begriff ist, weil die meisten, die Elektro oder Elektronik hören, denken an EDM, Electronic Dance Music. Und manche Tracks klingen auch so ein bisschen so. Aber es hat auch so ein bisschen so einen Einschlag in Richtung Filmscoring. Also die meisten der Tracks, die ich mache, sind eigentlich, selbst wenn sie sich ein bisschen elektronisch anhören, haben eigentlich nicht den Zweck, dass man dazu tanzt. Wenn Leute das trotzdem tun, ist das auch wunderbar. Sondern die meisten erzählen eigentlich so eine oder versuchen so eine kleine emotionale Geschichte zu erzählen. Das geht manchmal dann auch so ein bisschen so in den Genre Epic Music und so rein. Jeder hat ja mal so Phasen, immer das Gleiche machen ist langweilig. Also es ist ein sehr, sehr weiter Begriff von elektronischer Musik. Von tanzbar oder knapp tanzbar bis hin zu, sag mal, epischer Filmmusik ist da alles dabei.
Kann man ja eigentlich meistens schon den Titel entnehmen, aber jetzt haben Sie das ultimative Stichwort selber geliefert. Dance. Tanzt unser Bundesjustizminister zu Hause zu lauter Musik? Rotten Sie zu Hause auch mal selber ab durchs Wohnzimmer?
Nur dann, wenn meine Frau beim Sport ist, ich das Frühstück vorbereite und ich sicher bin, dass das niemand mitbekommt.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Bild, das ich in meinem Herzen tragen werde. Wir sind schon ziemlich über die Zeit. Was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, das erzähle ich jetzt einfach schnell. Sie sind auch kochbegabt. Und ich bin meinem lieben, lieben Kollegen Christian Teppe, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, schuldig, dass ich endlich mal Ihren Burger nachgrille. Wenn Sie ganz kurz noch erklären, wie kam es dazu, dass Sie einen Beitrag für ein Kochbuch geliefert haben?
Ja, also dieses Kochbuch haben drei Freunde von mir geschrieben. Christian Teppe ist der eine, den Sie genannt haben. Und dann sind Jasmine und Kai Kochmann die beiden anderen Autoren. Und die letzteren beiden, die sind tatsächlich immer mal wieder bei mir zu Gast, meine Frau und ich bei denen zu Gast, weil das ganz wirklich unheimlich liebenswerte, kluge Menschen sind. Und dann wird halt gekocht. Und dann habe ich irgendwann mal diesen Burger, dem ich eigentlich ich habe diesem Burger den Namen Orient Burger gegeben, weil der so ein bisschen versucht, das Thema Burger so mit orientalischen, also ein bisschen Kreuzkümmel im Fleisch und irgendwie Aubergine statt Tomate und so weiter und so fort zu verbinden. Und dann haben wir den einfach gegessen und dann haben die beiden sich irgendwann mal gemeldet und gesagt, Marco, wir haben ja mal erzählt, wir wollen so ein Kochbuch machen rund um das Thema Wild und wir haben jetzt einfach mal dieses Rezept statt mit Rind, mit Wild ausprobiert. Dürfen wir das Rezept verwenden? Ich sage, ja, klar, könnt ihr alles mitmachen, was ihr wollt. Und dann habe ich erstmal lange nichts gehört und dann hat der Kai, glaube ich, was gefragt, dürfen wir den denn auch Buschmann machen? Das war mir erstmal, weil ich so ein bisschen, das war natürlich ganz lieb gemeint, habe ich erstmal so, ja, also ja, wenn ihr meint, dass das Sinn macht, könnt ihr es gerne machen, aber ihr könnt es auch einfach Orient Burger nennen oder sonst was. Aber das haben sie dann gemacht und ist natürlich große Ehre, weil das ein sehr tolles Kochbuch ist. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ganz tolle, kreative Rezepte, ist auch ganz hochwertig. Auch man lernt auch sehr viel. Also ich habe wahnsinnig viel rund um das Thema Wild gelernt, weil ich bin kein Jäger oder so. Ich hatte da gar keine Ahnung von. Und das ist natürlich eine ganz große Ehre, dass die dann dieses Rezept in ihrem schönen Kochbuch verewigt haben.
Ich besitze das Buch auch und wie gesagt, den Burger muss ich noch mal ausprobieren. Und Christian meinte auch, das gehört zu seinen Lieblingsrezepten aus dem Buch. Und die Folge mit Christian Teppe verlinke ich euch nochmal. Der hat auch eine Mördergeschichte auf Lager, die mit Aiwanger und einem Spiegelei zu tun hat. Müsst ihr auch unbedingt mal reinhören. Bevor wir es jetzt komplett bomben, es gibt nur noch einen Punkt auf meiner Liste und das sind die drei Ls, meine persönliche Lieblingskategorie. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, lieber Herr Dr. Buschmann. Lieblingsbürger, Lieblingskollegen, Lieblingsministerien. Und für Sie habe ich die folgenden drei Ls. Ihren Lieblingsdrink würde ich gern erfahren.
Also ganz in der Nähe meiner Berliner Wohnung gibt es eine ganz tolle Cocktailbar. Und die haben, weil ich ja keinen Alkohol trinke, die haben aber ganz großartige nicht-alkoholische Cocktails. Und was die da machen, das klingt jetzt total absurd. Ich weiß, jetzt werden ganz viele sagen, was ist das denn Perverses? Aber die haben dort einen Erbse-Physalis-Cocktail und man denkt erstmal, wie geht das zusammen, wie kann das schmecken? Ich kann es aber nur empfehlen, das ist das tollste Geschmackserlebnis bei einem Getränk, was ich bislang erlebt habe.
Da brauche ich später die Adresse. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Eine meiner Lieblingseissorten gibt es in Prenzlberg, Avocado-Physalis. Der Knaller ist natürlich was ganz anderes als Erbse, klingt aber als Eis auch erstmal schräg. Herr Buschmann, ich weiß, Sie haben sich selbst mal als Book Addict bezeichnet. Haben Sie ein Lieblingsbuch oder zumindest derzeit ein Lieblingsbuch? Weil wahrscheinlich verändert sich das ja.
Ja, das verändert sich immer. Wenn man mich sozusagen nach meinem Evergreen fragt, ist es immer John Stuart Mill on Liberty. Da denkt man, oh, langweilig, ein Liberaler, der ein Buch über Freiheit. Aber es ist nun mal so. Es ist ein Buch, das mich über viele Jahre begleitet hat, das ich auch immer wieder neu lese, auch immer wieder was lerne, wenn ich es immer wieder neu lese. Und das ist einfach ein unglaublich scharfsinniger, kluger Mann gewesen, der Mitte des 19. Jahrhunderts schon viele Themen diskutiert hat, die heute immer noch aktuell sind und übrigens wieder aktuell werden. So Dinge wie Schweigespirale und kann man eigentlich noch seine Meinung sagen oder was gehört eigentlich dazu, dass eine Gesellschaft wirklich pluralistisch ist und nicht nur auf dem Papier. Das gehört nämlich dazu, dass man seinen Mund aufmacht. Das ist nicht nur eine Ringschuld der Gesellschaft, dass man ein Klima der Offenheit anbietet. Es gehört auch dazu, dass man selber auch davon Gebrauch macht. Damit hat sich John Stuart Mill gerade in dem Buch intensiv beschäftigt und hat sozusagen nicht nur Kritik an Gesetzen geübt, die Leuten den Mund verbieten, sondern hat genauso Kritik an Leuten geübt, die sich selber den Mund verbieten, weil sie, um ihre Karriere zu schützen oder everybody's darling sein wollen, obwohl sie es besser wissen, ihren Mund nicht aufbekommen. Und das ist eine der ganz, ganz vielen hochaktuellen Themen in diesem Büchlein, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber wahnsinnig frisch nach wie vor ist, meiner Meinung nach.
Dann nehmen wir uns das doch mal als Empfehlung mit. Und zum Schluss hätte ich gern noch Ihre Lieblingspanne.
Meine Lieblingspanne?
Ja. Das lieben die Lauscher immer.
Pannen. Ja, ach, mir geht so viel schief, da wüsste ich jetzt gar nicht. Also die schönsten Pannen sind eigentlich die, wo man sich verkocht oder irgendwie was Falsches am Herd in den Topf wirft und dann hinterher feststellt, auch schmeckt gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich eine Innovation. Ich habe mal irgendwann, es gibt so ein ganz tolles italienisches Kochbuch, das heißt der Silberlöffel. Das ist so ganz dick und da sind so alle Traditionals aus der italienischen Küche drin. Und dann habe ich mich irgendwann mal vertan und habe aus Versehen Nelken in den Topf geworfen. Jetzt könnte man ja denken, das schmeckt so ganz streng und das habe ich versaut. Das war aber super und dann habe ich das sozusagen in das Rezept handschriftlich ergänzt, das nächste Mal nur noch mit Nelke und das war sicherlich die leckerste Panne, die mir bislang unterlaufen ist.
Und vielleicht ja auch eine kleine Erfindung. Lieber Herr Dr. Buschmann, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre wertvolle Zeit. Ich weiß, die ist immer sehr knapp gemessen. Umso dankbarer bin ich für dieses ganz besondere Gespräch, wie ich finde, in dem es ausnahmsweise im Prinzip gar nicht um Rechtspolitik ging. Denn darüber diskutieren wir eigentlich ja sowieso am laufenden Band miteinander, also BMJ und BRAC. Ein Hinweis noch an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in BRAC-Magazin, BRAC-Mitteilungen, beides digital erhältlich. Und heute super wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Da sind nicht nur alle Social-Media-Kanäle von Dr. Buschmann verlinkt, sondern natürlich auch MB Sounds auf Soundcloud. Lieber Herr Dr. Buschmann, ich danke Ihnen sehr und ich gelobe jetzt wirklich, der Buschmann-Burger ist fällig. Und eine Sache muss ich doch aus der BRAC hier pflichtschuldig noch abliefern, nämlich die dringende Bitte, dass Sie doch eines Tages mal mit den BRAC Brothers auf der Bühne stehen. Das wurde mir gestern extra nochmal mit auf den Weg gegeben. Ich bin's losgeworden. Was Sie draus machen, das liegt jetzt an Ihnen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Tschüss.